Eines der größten Probleme unserer westlichen Welt heute ist Einsamkeit. Dieses dauernde, nagende Gefühl, ich bin allein. Und niemand sieht mich und niemand versteht mich und ich bin nirgendwo wichtig. Und bis vor ein paar Jahren, das ist völlig logisch, haben vor allem Senioren gesagt, ich bin einsam. Das ist logisch, weil du bist älter, deine Freunde sterben, deine Geschwister sterben und du bist immer einsamer, du bist nicht mehr so mobil. Einfach die Beziehungen gehen weg. Und das ist logisch. Und jetzt hat sich diese Statistik völlig geändert. Eine ganz andere Altersgruppe gibt mehr an, ich bin einsam. Und es ist die Altersgruppe von 18 bis 30-Jährigen. 46% der 18 bis 30-Jährigen gibt an, ich fühle mich einsam. 10% sogar, ich fühle mich stark einsam. Das sind 9% mehr als die über 75-Jährigen. Also unsere Jungen, die fühlen sich einsamer als unsere Senioren. Ich möchte euch kurz ein Video dazu zeigen.
Ich bin vor kurzem umgezogen und ich muss sagen, ich fühle mich verdammt einsam.
Ihr Lieben, ich wollte gerade ein bisschen Smalltalk mit euch machen, weil ich mich ein bisschen einsam fühle.
Ich habe keinen Kontakt zu meiner Mutter und jetzt habe ich auch keinen Kontakt zu meinem Vater und zu der restlichen Familie. Ich werde wahrscheinlich nie wieder in meine Heimat gehen. Ich habe keine Beziehung und ich habe auch keine Freunde.
Es gibt immer mehr junge Menschen, die im Internet über ihre Einsamkeit sprechen. Das muss erstmal nichts Schlechtes sein, denn wenn mehr darüber sprechen, führt das zu einer Enttabuisierung.
Ich habe mich 26 Jahre meines Lebens einsam gefühlt.
Ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl und das ist echt ein Scheißgefühl.
Einsam zu sein muss nicht bedeuten, auch physisch alleine zu sein. Man kann sich auch in einer Masse von Menschen oder auf einer Party einsam fühlen. Einsamkeit ist nämlich mehr der Ausdruck des Gefühls, nicht anerkannt zu werden. Nicht gesehen zu werden als die Person, die man ist. Unsere Zeit-Online-Leserin Steffi hat uns das hier geschickt.
Die meiste Einsamkeit erlebe ich, wenn ich mich ausgeschlossen fühle. Sei es, weil ich in einer anderen Gedankenwelt lebe oder wenn ich andere Menschen sehe, die anscheinend verbunden sind und ich stehe außen.
Das ist das Gefühl unserer jungen Generation. Und speziell dahinter ist ja durch Smartphone, FaceTime, Instagram und, da gibt es ja ganz vieles, sind wir eigentlich verbundener als je zuvor. Ich meine, ich kann locker mit jemandem aus Australien reden, aus den USA. Hey, wir sind verbunden. Früher, wisst ihr, zu meiner Zeit, da musste man aus dem Haus gehen für Beziehungen, wenn du nicht gerade mit der Familie reden wolltest. Da musst du aus dem Haus gehen und dort hattest du Beziehung. Heute kannst du irgendwo vor dem Computer, vor dem Handy, kannst du mit jedem aus der Welt sprechen und trotzdem sind wir einsamer als je zuvor. Die Frage ist, was sind die Gründe dafür? Man hat verschiedene Studien gemacht, alle kamen etwa aufs gleiche Resultat. Und eines davon ist, ganz viele Menschen, die präsentieren sich in den sozialen Medien, zeigen sie so ein glamouröses und spannendes Leben, das sie führen. Ziemlich übertrieben. Und dann sehen wir diese Leben von anderen Menschen und wundern uns, warum ist mein Leben so viel langweiliger und so viel unerfüllter als das Leben von anderen? Bin ich nur der Loser? Warum ist mein Leben nicht so cool? Und dann hast du das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Und ich kann mich ja gar nicht mit anderen kurzschließen, weil ich bin nicht so cool wie die anderen. Und wir fühlen uns noch einsamer als zuvor. Dann sind wir viel isolierter. Wir verbringen weniger Zeit mit Freunden. Wir verbringen weniger Zeit mit Familie. Wir engagieren uns sehr, sehr, sehr viel weniger als vor ein paar Jahrzehnten ehrenamtlich. Das hat extrem abgenommen. Wir arbeiten zu Hause vor dem Computer statt in einem Büro. Wir gehen in eine soziale Isolation. Und wenn du herumgehst und Leute einfach mal wild fragst, wie viele Kinder hast du, dann hat diese Zahl abgenommen. Wenn du fragst, wie viele Familienmitglieder, Geschwister und so weiter hast du, hat diese Zahl extrem abgenommen. Wenn du herumfragst, bist du verheiratet, hat diese Zahl abgenommen. Also die Zahlen, wo es um Beziehung geht, die nehmen extrem ab. Und das führt in diese Isolation. Und das ist eine der erklärten Probleme unserer Zeit. Das hat Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Das hat Auswirkungen auf unsere Psyche. Das macht krank. Denn Menschen suchen Anschluss. Menschen möchten Beziehungen. Menschen möchten wahrgenommen werden. Menschen möchten dazugehören zu anderen Menschen. Und unsere heutige Welt, die lechzt danach, unsere westliche Welt, die lechzt nach diesen Beziehungen. Haben wir als Kirche eine Antwort auf dieses Problem? Und meine Antwort wäre, wir haben ein riesengroßes, fettes Ja dazu. Wir haben eine Antwort, denn Kirche ist Beziehung. Kirche ist ehrenamtliches Engagement. Ich kenne Teams bei uns, die sind so dynamisch unterwegs und so persönlich. Da ist natürlich Beziehung. Man hat gemeinsam ein Ziel, das man erreichen möchte, wo man sich um andere Menschen kümmert. Da geht es im tiefsten Innern nur schon um Beziehungen. Und hey, diese Welt da draußen, auch diese Welt da drinnen, wir suchen nach diesen Beziehungen. Wir wollen dazugehören. Wir haben das als Kirche. Am stärksten vermutlich in kleinen Gruppen, in Zweierschaften, wo wir einfach gemeinsam unterwegs sind, wo wir Leben teilen, in Jüngerschaftsgruppen, wo unser Ziel ist, Menschen mit Jesus bekannt zu machen, Menschen in Jüngerschaft zu führen, in der Lebensgruppe, bei den Teens, in der Jugi. Überall haben wir diese Möglichkeiten, miteinander in Beziehungen unterwegs zu sein, weil dort wird es ganz persönlich. Dort spricht man über das Leben. Dort bleibt man nicht nur an der Oberfläche. Dort kannst du hoffentlich dich selbst sein und genau das suchen Menschen. Diese Beziehung, die Einsamkeit durchbricht, von denen diese Menschen gerade gesprochen haben. Okay, jetzt, wir schauen mal, was die Bibel für uns heute bereithält. Das ist immer spannend, oder? Wir gehen in ein Thema hinein und dann kommt die Bibel und sagt etwas dazu. Und es ist heute ein Bibeltext, zu dem habe ich noch nie eine Predigt gehört und du vielleicht auch nicht. Denn wenn ich an die 12 Jünger und Jesus denke, dann hatte ich immer so dieses Bild, hey, da ist Jesus mit seinen 12 Jüngern unterwegs und die gehen von Ort zu Ort und irgendwann mal treffen die ein paar Menschen und Jesus heilt die oder treibt Dämonen aus und sie gehen weiter. Und dann kommen sie an einen Ort, wo Jesus mal predigt, auf einem Berg vor 4.000, 5.000 Leuten und dann gehen die wieder nach Hause und die sind wieder unter sich, 12 Jünger und Jesus. Und dann habe ich gemerkt, hey, diese Vorstellung ist so ziemlich falsch. Und wir schauen mal nach, was in der Bibel steht. Und es begab sich danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und die 12 waren mit ihm. Das ist noch das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann kommt der Text, dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Jusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Zuerst mal speziell, das kommen Frauen vor. Rabbis hatten keine Jüngerinnen, die hatten Jünger, aber keine Jüngerinnen. Und darum war es vermutlich Jesus auch nicht möglich zu sagen, okay, ich habe 6 Jungs und 6 Mädels dabei und dann ist es ausgeglichen und so geht es. Das ist damals nicht möglich gewesen für einen Rabbi. Aber Jesus bescheißt manchmal ein bisschen, oder? Er nimmt einfach ganz viele Frauen sonst mit, die gehören nicht so zu seinem internen Stamm, aber nimmt ganz viele Frauen mit, die sind auch mit ihnen unterwegs. Und dann hat er auch ein paar Jüngerinnen, so indirekt, oder? Und gibt schon mal wieder einmal mehr Frauen einen ganz anderen Stellenwert, als es damals üblich war. Eine davon war Maria Magdalena. Die hatte 7 böse Geister in sich. Das ist eines der ersten Wunder, das Jesus getan hat. Die führte ein grausames Leben. 7 böse Geister, das war Dunkelheit. Das war eine Macht, die über ihr stand, die sie getrieben hat. Und Jesus kommt und es passiert eine krasse Veränderung in ihrem Leben. Von dieser tiefsten Finsternis, das sie erlebt, von diesen Mächten, die über sie herrschen, kommt plötzlich völlige Freiheit in ihr Leben. Und sie wirft ihr ganzes Leben auf Jesus und sagt, hey, mit diesem Jesus bin ich jetzt unterwegs, weil der macht frei und ich möchte erleben, was er mich noch alles lehrt und wie er andere Menschen frei macht. Eine andere Frau ist ganz anders, das ist Johanna. Wir wissen sehr, sehr wenig über sie, ja, gar nicht viel mehr, als hier steht. Und hier steht die Frau des Jussas, eines Verwalters des Herodes. Und dieser eine Satz, der sagt uns schon extrem viel, weil Historiker sagen, Jussas war der Manager des Anwesens von Herodes. Und wenn du so eine Dreizimmerwohnung vorstellst, dann bist du auf dem Holzweg, denn Herodes, der hat einen Palast. Und dieser Mann, der Jussas, der war der Manager dieses Anwesens. Der hatte etwas zu sagen, der war einflussreich und hatte, man nimmt das an, vom Namen her, syrische Wurzeln. Also er war von der Gegend, bei dem jetzt von der Scheich herkommt. Der könnte auch den Namen ganz perfekt aussprechen, ich kann das nicht so ganz genau. Also, das bedeutet, die Lehre von Jesus kommt hier schon in den Bereich der Einflussreichen. Der kommt jetzt schon in den Palast vom Herodes. Und seine Botschaft kommt zu Menschen aus anderen Völkern, die gar nicht zu Israel gehören. Das ist ganz der Beginn schon von dem Wirken von Jesus. Es geht in den Palast zu den Reichen, dort, wo, er nicht hinein, wo es nicht hingehen sollte. Es geht zu anderen Völkern, dort, wo man gesagt hat, nein, diese Botschaft, dieser Gott, der gehört zu Israel. Und es geht weiter. Und Jesus hatte schon diesen inneren Kreis von 12 Jüngern. Das war schon so. Und die hatten sich stark verpflichtet, die hat er gerufen. Aber daneben hatte er noch, wie es steht, viele andere, die dabei waren. Eine ganze Menge von Menschen und Frauen und Einflussreichen und wenig Einflussreichen und Armen und Reichen, die wollten diesem Jesus nahe sein und die wollten von ihm lernen und die wollten sehen, was er tut, von dieser neuen Botschaft. Menschen konnten kommen und Menschen konnten gehen, weil das zutiefst die Art von Gott ist. Er hat nicht gesagt, diese 12, das ist eingeschränkt und wir bauen so eine Mauer um uns und alle anderen sind draußen, sondern er hat gesagt, hey, andere Menschen, die bereichern uns. Und als ich das für heute vorbereitet habe, kam mir das Wort durchlässig in den Sinn. Das ist das, was Gott ist. Sie waren eine durchlässige Gruppe. Andere konnten das auch hören. Andere konnten auch dazukommen. Ist so wie eine Gruppe von Jüngern, oder du kannst auch eine als Kirche nehmen, kannst auch als Lebensgruppe nehmen, wo du sagst, hey, nur wir sind die Mauer und alle anderen bleiben draußen. Und Gottes Art ist ganz anders. Gottes Art ist, nein, wir rücken die Stühle auf die Seite. Hey, und du auf dem gelben Stuhl, komm hinzu. Du gehörst auch dazu. Das ist zutiefst Gott. Hey, Gott hätte sagen können, ich bin dieser heilige Gott. Ich bin abgesondert. Heilig ist anders. Niemand kann in diese Gemeinschaft hineinkommen, denn ihr seid anders, ihr gehört nicht dazu, ihr seid nicht gleich heilig. Aber Gottes Art ist zu sagen, nein, jeder kann kommen. Mein Reich ist durchlässig für jeden Reichen, für jeden Armen, für jeden Komischen und jeden Normalen und jeder, der anders ist und der an einer anderen Kultur kommt, kommt hinzu. Mein Reich ist durchlässig. Das ist zutiefst Gottes Art. So ist er. Auch wenn er sagen hätte können, niemand ist meiner würdig. Niemand gehört dazu. Aber er ist anders. Immer wieder unerwartet Gott. Und das ist ein Prinzip, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, von Anfang bis zum Schluss. Gottes Reich ist durchlässig. Wir lesen immer wieder von Israel. Das ist so dieses Land, diese Gruppe. Und Gott hat das immer wieder durchbrochen. Er hat gesagt, nein, die anderen Völker. Nein, da wird jemand geheiratet, der gehört gar nicht zu Israel. Nein, die Person und die kommt dazu. Und Jesus, der Stammbaum von Jesus ist voll von Leuten, die eigentlich gar nicht dazugehören sollten. Es passt nicht zu einem Heiligen. Es ist so ganz anders. Die Frau, eine Prostituierte, und die gehörte zu einem ganz anderen Volk. Und die alle gehören zum Stammbaum von Jesus, weil dass Gottes Art ist. Und das galt Israel, das galt dann den Jüngern und es kommt vor erst recht in der Apostelgeschichte, wo Menschen hinausgehen in alle Welt und zu Jüngern machen und es gilt erst recht die letzten 2000 Jahre für unsere Kirche, für unsere Kirchen, 2000 Jahre lang. Wir führen ein durchlässiges Leben. Wir sollen ein durchlässiges Leben führen, damit andere sehen, dass Jesus in uns lebt. Damit andere sehen, was für ein Leben wir führen. Wir leben Kirche, in der jeder dazukommen kann. Wir leben Kirche, in der jeder willkommen ist. Egal wie er sich anstellt, egal wie er ist, egal welche Hautfarbe, egal welcher Rang und Namen, egal welche Ausbildung er hat. Das ist Kirche und genau das Gleiche gilt für Lebensgruppen. Wir sind nicht abgeschlossene Gruppen, die mal die Türen zumachen und niemand darf uns zusehen. Hey, das wäre einfach nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel spricht von Durchlässigkeit. Und da kommen immer wieder mal Lebensgruppen zu mir und sagen, hey, weißt du, wir brauchen gerade Zeit nur für uns. Wir müssen uns zuerst mal formen miteinander, wir müssen uns zuerst mal kennenlernen und dann brauchen wir mal Zeit und da kann niemand dazukommen. Das ist für eine bestimmte Zeit schon okay. Aber wenn ich dann 6 Monate später frage, hey, und jetzt? Ich habe 2, 3 Leute, die suchen eine Lebensgruppe in deinem Quartier und so. Und dann sagen sie, weißt du, es geht ein bisschen länger, bis wir uns gefunden haben. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Wir müssen uns noch ein bisschen formen. Wir müssen uns noch ein bisschen kennenlernen. Wir müssen unseren Stil finden und so. Und 5 Jahre später frage ich die gleiche Frage und es ist immer noch das Gleiche. Und weißt du, was passiert? Diese Gruppe lebt nicht den Auftrag von dem, die Bibel spricht, nämlich Frucht zu bringen. Das ist etwas ganz anderes. Weißt du, was eine gute Art ist zu wachsen? Menschen kommen hinzu und stellen Fragen. Und vielleicht Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Und plötzlich bist du mit Fragen konfrontiert, da musst du selbst nachforschen. Und denkst, wow, keine Ahnung. Ich habe immer gedacht, ich check die Bibel. Aber jetzt merke ich, der kommt mit Fragen, oder ich muss selbst mal nachschauen. Und plötzlich bist du an einem Ort, wo klar wird, ich wachse ja dadurch. Ich komme ja weiter, da kommen Fragen und ich merke, vielleicht ist mein Christsein da und dort noch gar nicht echt und noch gar nicht so ganz gegründet. Und vielleicht bin ich da und dort noch ein Heuchler und da kommen Fragen und das hilft dir zu überprüfen und zu überdenken und merkst aber gleichzeitig, ein bisschen schwierig, diese Fragen, aber ich komme dadurch weiter. Ich mache nächste Schritte und mein geistliches Wachstum bekommt einen Schub. Ich bin nicht mehr der Gleiche. Ich mache Schritte vorwärts. Jesus hat uns nie zu einem abgeschlossenen Leben berufen. Auch nicht zu einer abgeschlossenen Kirche. Auch nicht zu einer abgeschlossenen Lebensgruppe. Jesus soll durch uns hindurchscheinen zu den Menschen, die noch draußen sind. Und es geht nur, wenn unser Leben durchlässig ist für andere. Wir haben gesehen am Anfang, Menschen suchen Beziehungen. Sie sind durstig nach Beziehungen, weil so viele einsam sind. Und Menschen suchen Menschen und suchen Gruppen, die ein durchlässiges Leben führen und sie hineinlassen in ihre Beziehungen. Das gilt für uns Schweizer, oder? Und für unsere gut schweizerischen Bürger, die Bedürfnis haben, und auch die Deutschen und Franzosen, die Bedürfnis haben nach Beziehungen, das ist schon das eine. Aber jetzt im Zusammenhang mit Sheikh und Fatima und der Linde merke ich, hey, in anderen Kulturen ist dieses Bedürfnis noch viel größer. Wir sehen in der Linde Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind Kulturen, die noch viel, viel mehr familienorientiert sind als wir. Und fast alles läuft über Beziehung, Beziehung, Beziehung. Und jetzt sind sie in der Schweiz hier, abgenabelt von ihrer Familie, wo sie herkommen, abgenabelt von ihren Freunden, abgenabelt von ihrer Kultur. Sie verstehen uns nicht. von der Sprache her, von unserer Kultur her, von unserer Art nicht. Sie dürfen noch nicht arbeiten. Sie sind einsam. Und dieses große Bedürfnis nach Beziehung, die dominiert ihren Alltag. Und immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund kommen in unsere Kirche. Unsere Kirche wird farbiger. Ein paar letzten Sonntag, merkst du das beim Café, in Gesprächen. Wenn unsere Lebensgruppen durchlässig sind für andere, dann hat das ein gewaltiges Potenzial. Wir können voneinander profitieren. Rahel spricht immer wieder davon, hey, da kommen Menschen, die erleben Jesus ganz anders. Die haben eine andere Vorstellung von Nachfolge. Und viele sind vielleicht diese Kultur, wie Jesus das erlebt hat im Neuen Testament, vielleicht noch viel, viel näher, als wir das sind. Für uns ist das viel weiter weg. Und plötzlich kommt man ins Gespräch und merkt, ah, vielleicht ist das noch ein bisschen anders gedacht, was hier in der Bibel steht. Und ich kann profitieren, was Sie uns erzählen, und Sie können profitieren von dem, was wir gelernt haben. Vielleicht ein bisschen systematischer, Theologie genauer definiert. Und wir können voneinander profitieren. Wir starten jetzt an, hätte heute starten sollen, von Mai, starten wir in einer Woche mit einer ganzen Gruppe von Menschen, die ganz zu Beginn sind vom Glauben und vielleicht der Gottesdienst noch ein bisschen überfordert mit dem, was wir schon ein bisschen haben. Und wir starten mit ein paar Sonntagen, wo wir im Untergeschoss mit diesen Menschen mal die Grundlagen des Glaubens überhaupt anschauen und sie dann später mit im Gottesdienst dabei sind. Wo wir auch diese Durchlässigkeit leben wollen. Menschen zuerst mal an einen Ort führen, wo sie verstehen können. Und vielleicht sagst du jetzt, ach, das mit der Durchlässigkeit ist mühsam. Da kommen Menschen hinzu, die stellen Fragen, wir haben selbst keine Antwort. Und wenn dann Menschen noch mit Migrationshintergrund kommen, aus Japan, Ukraine, Syrien und so weiter, wird es noch viel schwieriger. Und weißt du, was passiert? Ich werde selbst in meinem geistlichen Wachstum gehindert, weil ich wieder bei den Basics anfangen muss, weil ich wieder diese Grundlagen erklären muss. Und ich glaube, das Gegenteil passiert. Wir pushen uns vorwärts, wenn wir uns mit diesen Fragen miteinander auseinandersetzen müssen. Rita hat auch vor ein paar Wochen hat sie dieses Konzept uns erklärt, mit dem Bibelentdeckerstudium, Rahel hat auch davon gesprochen vorher. Und es ist egal, ob das Menschen sind aus anderen Kulturen oder Schweiz oder was auch immer, oder wir schon weit sind im Glauben oder erst am Anfang. Es gibt eine Möglichkeit, miteinander das Wort Gottes zu lesen und miteinander zu verstehen, egal wo du geistig stehst. Ich möchte es kurz vorstellen. Es gibt einfach vier Schritte, die du hindurchgehst mit dieser Gruppe. Du liest zuerst mal den Text und das heißt, jeder liest das mal laut vor, wenn es Menschen sind mit anderen Kulturen, man liest es aus in seiner Sprache und dann werden wir einander nacherzählen, was wir gelesen haben. Und plötzlich merkst du, ah, die Person, wenn die diesen Bibeltext liest, die versteht ihn ganz anders als ich, die ganz andere Hauptpunkte. Und es wird interessant, wenn du merkst, okay, jetzt sehe ich den Text mal mit einer anderen Brille. Das kann man ja auch so sehen, aus der Situation von dieser Person heraus, aus dem Hintergrund von der Person heraus. Es wird anders, die Geschichte wird anders, mit einer anderen Perspektive. Dritter Schritt wäre, wir beantworten Fragen zum Text, zum Beispiel, was lernen wir in diesem Text über Gott? Was lernen wir in diesem Text über Menschen? Was sagt dieser Text, was wir tun sollen? Was sagt der Text, wenn wir das weiterzählen können? Der letzte Schritt ist Ziele setzen. Jeder setzt sich jetzt ein Ziel bis zum nächsten Treffen. Wir erzählen einander von diesem Ziel und wir beten gemeinsam dafür, dass wir dieses Ziel in dieser Zeit auch erreichen. Diese vier Schritte sind so einfach, aber sie sind so bereichernd. Und mit so kannst du eine Lebensgruppe starten, so kannst du mit neuen Menschen in die Lebensgruppe starten und du entdeckst ganz Neues miteinander in der Bibel. Und da kann jemand kommen, der hat noch gar kein Wissen, da kann jemand kommen, der ist eine andere Kultur, da kann jemand kommen, der schon sehr viel weiß und man bereichert sich. Wenn du sagst, okay, diese vier Schritte, das kann ja niemand sich merken, oder? Das sind vier Schritte, wer kann sich heute noch vier Schritte merken? Wir sind völlig überfordert mit dem Hirn und so, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn du das wissen möchtest, auch mit der genauen Beschreibung, mit den Fragen im Predigtskript da hinten oder im Internet, kannst du das anschauen. Wir können Lebensgruppen ganz unterschiedlich gestalten, völlig unterschiedlich, aber wenn du fragst, wie kann meine Lebensgruppe offen sein? Wie kann meine Lebensgruppe durchlässig sein? Für Menschen aus ganz verschiedenen Hintergründen, mit ganz verschiedener geistlichen Reife. Das wäre so eine gute Option dafür, als Vorschlag. Und ich kann dir versprechen, wenn deine Gruppe durchlässiger wird, wenn dein Leben durchlässiger wird, dann wird diese Gruppe nicht weniger reifen. Sie wird sogar einen geistlichen Schub geben. Wir können Kirche verschieden gestalten, durchlässig oder undurchlässig. Mich hat in den letzten Wochen gefreut, vor zwei, drei Wochen waren 5 Leute hier. Die sind ziemlich neu. Die einen sind auf der Suche nach einer Kirche, die anderen waren schon ein paar Mal hier. Und ich habe mit ihnen gesprochen, auch gefragt, hey, wie kommst du zu uns und so. Und gerade mehrere haben mir gesagt, weißt du, bei euch wurde ich so herzlich willkommen geheißen. Leute kamen auf mich zu, Leute haben sich interessiert. Ich war gerade vor einem Wochen, hat die Person gesagt, in einer anderen Kirche, niemand hat mich angesprochen, niemand hat sich interessiert. Und da möchte ich euch ein Kränzchen winden, Riesenkompliment, ganz genial, dass wir miteinander lernen, auf Menschen zuzugehen, um Menschen in den Fokus zu stellen, die neu sind. Also ich mache einen tosend Applaus für euch. Vielleicht ist es noch nicht so überzeugend, wenn ich euch applaudiere, aber es war von Herzen gemeint. Cool, dass wir diesen Weg gehen können und uns für Menschen interessieren und das auch zeigen. Wir haben diese Predigt angefangen mit dieser großen Einsamkeitsrate von Menschen. Und es gibt eine riesige Anzahl von Menschen, die so empfindet. Und wir haben etwas zu geben, das mehr ist als Fake-Beziehungen im Internet oder oberflächliche Beziehungen, sondern wir haben eine echte Beziehung zu geben. Gerade dann, wenn wir nicht so ein shiny Leben offenbaren und zeigen, wie das eben gemäß dieser Studie oft gezeigt wird, wenn wir echtes Leben zeigen. Das heißt nicht ein Leben, das nur scheint, nicht, dass ein perfektes Christsein darstellt, sondern auch mal sagen, hey, ich habe meine Kämpfe. Manchmal fehlt mir das Vertrauen. Manchmal bin ich nicht mehr sicher. Manchmal schaffe ich es nicht. Manchmal habe ich Mühe mit diesem Gott. Manchmal habe ich Mühe mit dieser Bibel. Manchmal habe ich Mühe mit meinen Beziehungen. Und dann wird es echt. Und dann wird es offen. Dann wird es durchlässig für andere Menschen. Nicht, wenn ich so ein Superchrist darstelle und wenn ich das Gefühl habe, ja, wenn ich dann mal ein Superchrist bin, dann kann ich von anderen überhaupt von Jesus erzählen, sondern wir ganz offen und ehrlich sind mit unseren Kämpfen im Leben. Wir haben etwas, wonach ganz viele Menschen suchen. Und wir offen sein können mit unserer Lebensgruppe, mit einer Zweierschaft. Vielleicht letztes Jahr haben wir diese VIP-Karten gemacht, Menschen, für die ich bete, dass sie Jesus kennenlernen. Und ich einfach sage, okay, ich lasse diese Menschen und diese Person in mein Leben hineinschauen. Ganz offen und ehrlich. Zum Schluss, wie ging es weiter mit dieser Gruppe von 12 Jüngern und Jesus? Es gab ja später, ein paar Jahre später, diesen Streit zwischen Petrus und Paulus, ob man den Markus überhaupt gebrauchen kann. Und jetzt Paulus war mit Barnabas unterwegs und all das Zeit, sie gingen weiter und haben wieder Jünger gemacht. Sie haben wieder andere in ihr Leben hineinschauen lassen. Sie waren wieder durchlässig, haben andere an ihrem Leben teilhaben lassen. Und sie haben andere angeleitet, wie man Jünger macht und wie man Jünger wird. Und das war genau der Auftrag von Jesus. Geht hinaus und macht zu Jünger. Und Jünger machen kannst du nur, wenn du ein durchlässiges Leben führst. Kannst du nur, wenn Menschen in dein Leben hineinschauen können. Wenn sie in deine Lebensgruppe hineinschauen können, wenn sie in unsere Kirche hineinschauen können und dort etwas von diesem Jesus entdecken. Ganz offen und ehrlich und ungeschminkt. Lass uns Menschen in uns hineinblicken. Und gleichzeitig wird das nicht unser geistliches Wachstum schmälern. Es wird dem sogar einen Push geben und vorantreiben. Wie kaum sonst etwas. Denn plötzlich überlegst du dir, bin ich ein Vorbild? Wie kann ich ein Vorbild sein? Wie würde das Jesus so genau machen? Wie kann ich das jemandem klären? Und verstehe ich das überhaupt so? Oder kann ich überhaupt dahinter stehen? Und all diese Fragen kommen und die werden dein Leben schleifen und die werden dich vorantreiben. Die werden dir einen Push geben in deinem geistlichen Leben. Denn dieses Prinzip geht durch die ganze Bibel hindurch. Unser Leben soll durchlässig sein, weil wir einen Gott haben, der das in diesen Hunderten von Seiten in der Bibel zeigt, von Anfang an. Hey, wir sind hier und andere Völker sollen erkennen, andere Menschen sollen erkennen, dass hier ein Gott ist. Das ist so die tiefste Art von unserem Gott. Erstaunlich, gewaltig und begeisternd. Lass uns beten. Danke Gott, dass du so erstaunlich bist, dich nicht absonderst und sagst, ich bin ein bisschen zu hoch und zu weise und zu geistlich und zu heilig für all die, die anders sind, die komisch sind, die von einem anderen Ort kommen, sodass du dich einfach aufgetan hast. Danke, du bist uns ein gewaltiges Vorbild und wir sind deine Kinder. Lass uns nicht absondern und für uns sein, sondern lass uns durchlässige Leben führen. Lass uns eine durchlässige Kirche sein, wo Menschen dazukommen können, wo Menschen dich entdecken. Zeig uns Menschen, für die wir durchlässig sind, wo sie in unser Leben hineinschauen können. Ich bin heute hier, weil jemand ein durchlässiges Leben führte, weil ich ins Leben von jemandem hineinschauen konnte. Danke Gott für diese Menschen. Und lass mich für jemand anderes genau das sein. Amen. Wir haben nun eine längere Zeit mit Begegnungsmöglichkeiten mit Gott. Vorne spielt die Band, wir können einfach vor Gott stehen, vor diesem riesigen Thron, wo Gott steht. Das soll wie so ein Thronsaal sein heute hier, wo Gott da ist. Und wir ihn anbeten. Keine Show, nichts, was die anderen denken, nicht wie die anderen singen, nicht wie die Band spielt. Sind wir auf einem Thron, einem Thronsaal, beim gewaltigen Gott, der heilig ist, und wir ihn anbeten. Du hast die Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen. Da hinten wird jemand sein, wo du hingehen kannst und sagst, hey, manchmal breche ich nicht durch im Gebet, manchmal weiß ich nicht mehr, wie beten. Du gehst zu dieser Person und sagst, hey, lass uns doch gemeinsam beten. Ich brauche diese Unterstützung. Du kannst hinter die Bibel eine Bibel schnappen und da dich reintauchen. Hinter mir werden Leute vom Vorstand sein, wo wir nach Jakobus für uns beten lassen, wenn wir krank sind. Und hier vorne gibt es Möglichkeiten, das gibt es ja Tausende, wo wir für Menschen beten, für Völker beten, für die Gemeinde beten. Wo wir einfach einstehen im Gebet für andere. Ich wünsche dir eine absolut gesegnete und heilige Zeit.